Willkommen zu einer neuen Reflexionsfolge. Heute probieren wir mal etwas Neues aus. Wir haben heute kein Thema im Fokus, sondern konzentrieren uns komplett auf eine Predigt und lassen sie quasi reflexiv nachklingen. Wir schauen uns die Predigt von Kathi Hagmüller an. Sie predigt über Markus 15 und ihre Predigt steht unter der Überschrift »Ich bin geblieben«. Falls du die Predigt noch nicht angehört hast, empfiehlt es sich, das kurz nachzuholen. Es dauert nur 20 Minuten ungefähr und du findest sie in unserer Mediathek. Falls dir das jetzt aber zu viel ist, kannst du auch hier weiterhören. Wir beschreiben im Laufe der heutigen Folge ausführlich den Inhalt und den Aufbau. Wir, das bedeutet Wolf und ich.
Hallo.
Patrick Todieras, Direktor des Instituts zur Erforschung von Mission und Kirche und Leiter des Werks für Evangelisation und Gemeindeaufbau in der österreichischen Kirche.
Hallo.
Und Michael Herbst, emeritierter Professor für praktische Theologie und Senior Advisor am schon erwähnten Institut.
Tag zusammen.
Wir freuen uns auf diese Folge mit euch.
Bevor wir gemeinsam durchstarten, Michael, nimmst du uns doch bitte mal kurz in diese Methode mit rein, die wir heute machen, weil es handelt sich hierbei nämlich um ein ausgeklügeltes und erprobtes Konzept. Was gibt es dazu zu sagen?
Ja, also ich werde das in den nächsten 45 Minuten mal kurz erläutern. Nein, ganz kurz gesagt, es ist ein Konzept für ein Gottesdienst-Nachgespräch. Ein Konzept, das man in Gemeinden benutzen kann, das wir aber in Greifswald mit unseren Studierenden im Predigt- und Gottesdienstseminar genutzt haben. Und es ging darum, dass unsere Studierenden Gottesdienste in der Stadt vorbereitet und mit der Gemeinde gefeiert haben und wir dann mit der Gemeinde sofort hinterher den Gottesdienst etwas nachbesprochen und ausgewertet haben. Und da gab es bestimmte Schritte, dass man zunächst mal den ersten Eindruck wiedergibt und danach erst über die Liturgie spricht, über die Gebete und Lieder und den ganzen Ablauf, um dann auf die Predigt zu kommen, sie zu würdigen und einzelne Aspekte der Predigt genauer anzuschauen. Hat sie dem Text entsprochen? War sie für die Gemeinde gut verständlich und aktuell? Wie war sie sprachlich? Wie hat der oder die Predigender sich da verhalten? Das alles haben wir nacheinander abgeschritten, um am Ende zu fragen, wo hat denn jeder und jede von uns in diesem Gottesdienst auch Gottes Wort erlebt und gehört?
Yes, vielen Dank. Ich war selber auch mal Teil davon und kann bestätigen, dass es wirklich sehr ergiebig ist, auch wenn man sich diesen Prozess selbst mal stellt mit einer Predigt. Patrick, willst du noch was ergänzen dazu oder fühlst du schon, dass alles gesagt wurde?
Das ist natürlich schwierig, jetzt meinem Vorredner abzusprechen, dass er nicht alles gesagt hätte. Aber ich kann ergänzen, aus unserer Praxis der Langzeitweiterbildung einladen, predigen, dass wir auch mit dieser Methode der Predigtreflexion des Nachgesprächs gearbeitet haben. Und das war tatsächlich für alle Teilnehmenden über 15 Jahre, die ich jetzt überblicke, immer ein Highlight. Ein Highlight, über die eigene Predigt und die Predigten der anderen sprechen zu dürfen in einer sensiblen und würdigenden Atmosphäre. Denn scheinbar ist das gar nicht so üblich für Prediger und Predigerinnen, dass sie sich auch so öffnen können und Rückmeldung bekommen und dass hier die ganze Aufmerksamkeit einmal liegt auf ihre Predigt. Das heißt, das wollte ich vielleicht noch dazu sagen. Alle haben es tatsächlich mit großer Sorge immer angesehen. Boah, meine Predigt wird besprochen. Aber dann haben tatsächlich alle immer gesagt, es war ein Riesengewinn. Das zu besprechen und so wahrgenommen zu werden in dem eigenen Anliegen.
Wunderbar, ja. Ich finde auch, es handelt sich hier um eine bewährte Methode und deswegen lasst uns gar nicht mehr Worte verlieren, sondern wir probieren es einfach gleich aus.
Gute Idee, bin ich auch dafür. Steigen wir gleich ein. Patrick, teil doch gern mal deinen ersten Eindruck zur Predigt.
Ich habe versucht, ein Motto zu finden für diesen ersten Eindruck und das Motto lautet Dicht und ergreifend. By the way, das ist auch eine Band, die heißt auch Dicht und ergreifend, aber das ist jetzt nur ein Zufall.
Nein.
Also in der Dichte tatsächlich die Dramaturgie des Markus-Evangeliums im 15. Kapitel in drei Teilen zu durchschreiten und dort in jedem dieser drei Teile eine besondere Verwebung verschiedener Stränge immer wieder auch gelingend an den Tag zu bringen, das ja, bin sehr beeindruckt und bewegt gewesen und von dieser Predigt. Und ich habe sie mir tatsächlich, eine der wenigen Predigten in unserem Podcast, die ich mir mehrfach angehört habe.
Also unbedingt nachhören an die Zuhörer hier. Michael, wie ging es dir? Was ist dein erster Eindruck zur Predigt?
Ja, jetzt habe ich eher den schwarzen Peter noch was sagen zu sollen, nachdem Patrick das schon so auf den Punkt gebracht hat. Mir ging es genauso. Ich empfand die Predigt als extrem fokussiert und extrem konzentriert auf diese eine Frage, ob Jesus wirklich da geblieben ist und nicht sozusagen sich geistlich und göttlich vom Acker gemacht hat. Es ist ungeheuer konzentriert auf Markus. Das heißt, das, was immer die Versuchung ist bei den großen Festen, so ganz allgemein die Kreuzigung oder Weihnachten oder die Auferstehung zu thematisieren, das macht sie nicht, sondern sie ist dem Markus wirklich auf die Spur gegangen. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie das immer klarer hervortritt, was sein Besonderes in der Darstellung der Kreuzigungsgeschichte ist.
Ja, das habe ich auch sehr schön gefunden. Vielen Dank für eure ersten Eindrücke.
Wunderbar, und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Schritt. Wir kümmern uns ein wenig um Inhalt und Aufbau der Predigt und lassen es so ein wenig nachklingen, und auf einer Metaebene reflektieren wir darüber, was es dazu zu sagen gibt. Patrick, was ist dein Fazit zu Inhalt und Aufbau?
Also im Nachklapp von dem, was Michael gesagt hat, klare Gliederung, drei Teile. Markus 15, 20 bis 39 wird im Prinzip in drei Teile zerlegt. Und sehr stark diesen markinischen Dramaturgie entlang gegangen, auch diese Dramaturgie. Der erste Teil bewegt sich rund um, ich habe es mal für mich so beschrieben, dieses Cora Mundo, also der Welt gegenüber. Jesus ist da geblieben bei den Menschen. Im zweiten Teil, Jesus ist da geblieben bei Gott, rund um diesen Psalm 22. Und der dritte Teil, der ein spannender Versuch ist, zu sagen, und was heißt das jetzt, was kann das für dich heißen? Und das wird dann im Prinzip von diesem letzten Teil, der Vorhang ist zerrissen und die Möglichkeit der Lösung hin gespannt hin zu den Hörern und Hörerinnen. Genau, ich finde es sehr spannend, wie in allen drei Teilen immer verschiedene Stränge zusammenkommen. Michael hat schon genannt, der eine Strang ist, dass Markus eine Rolle spielt, also das spezifische markinische. Das wird in allen drei Teilen immer genannt. Das zweite ist, es gibt immer so auch sowas wie historische, exegetische Einschübe. Also es wird dieser Vorhang nochmal genauer erklärt. Es wird Psalm 22 auch nochmal erklärt im zweiten Teil. Im ersten Teil, genau. Und dann wird auch immer, gibt es immer so einen Strang der persönlichen Relevanz. Also wie würden wir heute diese Frage stellen? Also heute wird vielleicht keiner mehr schreien, kreuzige ihn, aber man wird sagen, Gott ist mir fremd geworden oder wie auch immer. Also und das sind zumindest drei Stränge. Also es gibt sicherlich noch ein paar andere, die dann immer verwoben werden miteinander und so auch ein Ganzes bilden in diesen drei Teilen. Und genau, der Start des Ganzen ist ja im Prinzip eine Geschichte, Jakobsen-Novelle und so ein bisschen das Nacherzählen. Was wäre, wenn Jesus sich diesem Spott nachgegeben hätte und vom Kreuz herabgestiegen wäre im Prinzip die Erlösung offen wäre? Das ist ja die Frage der Novelle. Genau, das war kurz zu Inhalt und Aufbau. Ja, ein paar erste Gedanken.
Ich finde auch, also gerade die Jakobsnovelle, die hat mich so abgeholt, weil das so dieses, es durchbricht das, dieses typische, die Predigt, man stellt sich schon darauf ein, auf was sie jetzt zu sprechen kommt, und dann bringt sie diesen kontraintuitiven Gedanken. Das hat mich wunderbar abgeholt. Also ich war auch direkt drin. Michael, wie ging's dir mit Inhalt und Aufbau?
Patrick hat ja sehr schön jetzt sozusagen den Spannungsbogen nachgezeichnet, den Kathi Hackmüller hier aufgebaut hat. Ich würde gerne am Anfang und am Ende dieses Spannungsbogens nochmal hinschauen, weil das sind enorm wichtige Teile einer Predigt. Wie komme ich rein und wie höre ich auf? Viele haben heute viel Aufmerksamkeit für den Anfang und wenig fürs Ende. Von daher will ich da gleich nochmal einen Satz zu sagen. Aber der Anfang, das habt ihr schon gesagt, ist brillant. Also sie wählt diese Novelle von Jakobsen, die Pest von Bergamo, und das ist eine Einleitung, die ist ebenso attraktiv wie sofort zum Thema führend. Also das lenkt überhaupt nicht ab irgendwie, sondern sie ist im Thema, sie ist am Kreuz, sie ist bei Jesus und bei der schlichthin hier entscheidenden Frage, was wenn es anders gekommen wäre, was wenn er doch einen anderen Weg gewählt hätte. Und damit kriegt man die Spannung sofort, und das ist ganz wichtig für eine Einleitung, dass sie Spannung erzeugt. Weil man dann denkt, oh, darüber muss ich nachdenken. Weiß ich nicht. Wieso eigentlich? Was ist da los? Also wirklich eine Einleitung vom Allerfeinsten. Und ähnlich würde ich es für den Schluss sagen. Wir haben immer daran auch herumgebastelt und nachgedacht, wie spreche ich am Ende einer Predigt eine dezente Einladung aus, dass ich das ergreifen soll, was mir da erzählt worden ist, dass das für mich ist und dass das mein Leben verändern könnte. Und das macht sie sehr dezent. Sie lädt ein, komm, nimm doch, er ist da. Und egal was war, er läuft nicht weg. Und das ist so, finde ich, dezent emotional, aber zugleich auch aufrufend und einladend. Das finde ich ausgesprochen gut gelungen. Häufig ist es, ich habe es ja anfangs schon gesagt, so, dass die Einleitung stark ist und das Ende, na, es geht eben irgendwie zu Ende. Mein Lehrer hat immer gesagt, die Predigt endet da so wie ein Auto, das sacht vor einem Baum fährt. Und das ist hier gar nicht so, sondern das Ende ist sehr genau durchgestaltet. Und von daher, Anfang und Ende sind für mich wirklich Höhepunkte, von denen wir was lernen können.
Hast du eine Ahnung, warum immer zum Ende hin, also warum das Auto da gerne sacht gegen den Baum fährt? Also warum bekommen wir Einleitungen irgendwie besser hin oder mehr Aufmerksamkeit da? Haben wir noch mehr Zeit?
Das glaube ich tatsächlich. Ich merke es ja an mir selber, wenn ich predige, dass die Energie nachlässt. Und dass sie, auch wenn man schreibt, und ich schreibe bis heute die Predigt komplett aus, dann geht mir zum Ende schon mal ein bisschen die Kraft aus. Und die Zeit meistens auch ein bisschen. Und das führt dann dazu, dass ich irgendwie zu Ende komme. Und dann ist entweder das Ende sehr abrupt, schlimmer noch sind Abschlüsse, die sich so hinziehen. Man kommt eben doch nicht zum Ende. Man kündigt das an und dann kommt's nicht. Das macht die Gemeinde richtig böse übrigens. Oder man hat so einen etwas müden Abschluss im Sinne von, ja, das wollte ich euch heute sagen und okay. Und das macht sie hier wirklich besser.
Patrick, du wolltest gleich einhaken.
In Österreich wird niemand grantig oder böse bei sowas. Da ist man froh, dass das Wort, die Verkündigung verlängert wird. Nee.
Ja, da sind wir Westfalen, sind da anders. Die Westfalen sind da sehr...
Alles so streng.
Ja, ja.
Ja, wunderbar. Herrlich. Ich glaube, also ich fühle mich wunderbar mit reingenommen in diese Predigt, in den Inhalt und Aufbau. Machen wir doch gleich weiter, oder Sarah?
Gehen wir zur Würdigung. Wir haben schon ein paar positive Worte gehört, zusätzlich zum Inhalt und Aufbau, aber nochmal jetzt mehr in die Würdigung hinein. Michael, magst du da beginnen?
Ja, wir haben ja all das, was wirklich ganz großartig ist, jetzt schon ein bisschen benannt. Und die Punkte, wo man dann vielleicht nochmal ein bisschen dran werkeln könnte, sind erheblich kleiner. Für mich sind es zwei kleine Punkte, wo ich ein bisschen gezögert habe. Der eine betrifft nochmal das Ende. Die Kathi Hackmüller zeigt sehr schön, warum Menschen heute eher Distanz empfinden. Warum sie vielleicht ein bisschen gleichgültig geradezu gegenüber dem sind, was am Kreuz geschehen ist. Und da kommt dann ein bisschen zu abrupt für mich die Einladung, das nun für sich in Anspruch zu nehmen und zu glauben. Da hätte ich noch ein bisschen Denkdiakonie vertragen können, es nochmal ein bisschen nahe zu bringen. Ich höre oft, dass Menschen auch sagen, also für mich hätte er nicht sterben müssen. Und diese Frage, warum war das denn nötig, dass Jesus hier nicht ausgebüxt ist, sondern da geblieben ist, die hätte noch ein bisschen Aufmerksamkeit verdient, hätte aber auch, das gebe ich gleich zu, der Predigt wahrscheinlich einiges an Länge gebracht. Das andere ist eine sprachliche Kleinigkeit, da bin ich ein bisschen empfindlich. Wir neigen gerade im eher frommen Kontext zu bestimmten Steigerungen und Verstärkungen, die unnötig sind. Und eine dieser frommen Floskeln ist, man soll doch etwas ganz persönlich für sich hören. Und dieses ganz persönlich ist ein Versuch der Steigerung, der nicht nötig ist. Der Satz ist genauso sinnvoll, wenn ich sage, lasst uns das jetzt für uns hören. Und dann kann ich das ganz persönlich einfach weglassen.
Vielen Dank. Patrick, möchtest du da was hinzufügen? Wie sieht deine Würdigung aus?
Also ich habe drei Punkte mir notiert. Das eine ist, weil wir ja mal über die Exegese vor kurzem gesprochen haben. Mein Eindruck ist, dass hier die historischen und exegetischen Ausführungen das Ziel der Predigt unterstützen. Also ich habe hier nie den Eindruck, wir wären hier auch, wenn es ein bisschen länger wird, zum Beispiel mit so Seiteninformationen, wie dass der Vorhang von zwei Ochsen, weiß noch gar nicht mehr, und eine Handbreit dick und genau, das sind alles so kleine Details, die aber, wie sagen, das Ziel unterstützen, auch das emotionale Ziel der Predigt, nämlich diese Wucht des Daseins Jesu zu verdeutlichen. Das ist der erste Punkt, den ich wirklich gut gelungen finde, denn weil es doch relativ viele Informationen gibt im Laufe der Predigt. Also dann der zweite Punkt ist, dass hier Markus als Schreiber oder als Evangelist hier sehr stark gelungen in den Vordergrund rückt, dass einer, der in einer einzigartigen Weise diese Geschichte zu erzählen hat. Das finde ich einen sehr gelungenen Strang, genau, der sich hier in allen drei Teilen durchzieht. Und zum Dritten, das ist jetzt schon mal genannt worden, Michael, von dir, mit dieser Einladung auch, das ganz persönlich zu nehmen. Vielleicht klingelt oder vielleicht ist das so in Korrespondenz mit einem Interview, das du, Michael, mal mit Ralf Kunz geführt hast, zum Stichwort der diskreten Evangelisation.
Ja.
Das ist so eine zurückgenommene, sensible Art zu sagen, hier, probier doch mal diesen Mantel aus, ob er dich auch wärmt. Und genau, das ist eine sehr schöne Form, auch den Glauben mal auszuprobieren, ob er denn wärmt, mit den Worten von Fulbright Stefanski jetzt. Genau, das sind diese drei Punkte.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Patrick, würdest du sagen, diese Formulierungen sind dann eigentlich schon wieder okay, weil es ja so versucht, sensibel auf den Hörer einzugehen. Und
genau, also ich finde diese zurückgenommenen Formulierungen von, also ich meine jetzt nicht diese Wortwahl, die Michael vorher angesprochen hat, sondern diese Art zu sagen, das könntest du mal ausprobieren, den Glauben, oder ob dieser Weg für dich ein gangbarer Weg wäre, mal nur für heute, mal nur mit dem einen Gedanken, also dass man versucht, nicht gleich die Sünden der Welt jedem ins Herz und Gewissen zu schreiben, sondern einfach mal nur, bis die Sonne heute untergeht, denk mal darüber nach. Also das Thema kleiner zu machen, häppchenweise, und das finde ich ziemlich pfiffig.
Scheint, hier gibt es eine österreichische und eine westfälische Antwort.
Oder Michael, würdest du das eher auch so sehen, dass es schon Formulierungen gibt, die man so verwenden kann? Es ist speziell diese Formulierung jetzt gewesen.
Ja klar, also das ist jetzt immer mit ein bisschen Augenzwinkern gesagt. Es fällt auch ein bisschen mir nur auf, dass ein bestimmtes Predigtgenre in einem bestimmten kirchlichen Kontext zu solchen Floskelbildungen neigt. Und da bin ich ein bisschen empfindlich. Da muss es immer gesteigert werden. Es ist immer nicht persönlich, es muss ganz persönlich sein. Aha. Und diese Steigerungen sind nicht immer hilfreich, weil sie irgendwann sich sehr erschöpfen. Ich habe da nichts mehr zuzulegen, sondern ich bin dann wirklich am obersten Rand. Aber das ist wirklich jetzt Meckern auf allerhöchstem Niveau, weil diese Predigt ist wirklich so gut gelungen, dass es diese kleinen Kritikpunkte auch verträgt, ohne dass irgendwie der Eindruck dadurch irgendwie beschädigt würde.
Das heißt, unsere Hörer können sich einfach grundsätzlich mitnehmen. Solche Formulierungen kann man immer wieder für sich reflektieren, ob es so Zusatzwörter wirklich braucht oder auch nicht.
Ich glaube, die Pointe bei den Zusatzwörtern sind Steigerungen. Also das ist das, wo Michael nochmal drauf. Also wie gehe ich mit Steigerungen um? Genau. Und generell, also wie gehe ich mit Adjektiven um? Also das ist auch so ein bisschen eine Frage, wie adjektivlastig ist denn das, was ich hier tue, in den Beschreibungen einer Szene oder eines Gefühls oder eines Innenlebens oder genau.
Im Journalismus gibt es die Regel, jedes Adjektiv braucht eine eigene Rechtfertigung.
Gilt das für die Predigt auch?
Könnte man jetzt glatt meinen, ja.
Es gilt, by the way, auch für wissenschaftliche Arbeiten.
Oh ja, das gilt für alle Formen von Artikeln, die Patrick Korrektur liest.
Ja, wir sind ja da schon ein bisschen in die Kritik der Predigt reingerutscht von der Würdigung. Wolf, willst du da nochmal nachhaken oder gibt es da noch was hinzuzufügen?
Genau, ich würde auch sagen, the floor is open.
Ich habe eine kleine Frage. Und zwar die Frage, die ich hier in die Runde bringe, wie gehe ich mit zwei Texten um, die vielleicht in Verdacht geraten zu konkurrieren? Wir haben ja den Jakobsen-Text am Anfang, also diese Geschichte und dann die Markus-Geschichte. Also das wirklich Gelingende ist, dass die halt konkurrent sind. Also und dass die, das hat Michael vorher als Stärke benannt, dass da geht's um die gleiche Szene. Und gleichzeitig sind die ersten 5 Minuten der 18,5 Minuten Predigt ist die Jakobsen-Novelle. Und das ist schon ein, also rein zeitlich, ein großes Volumen. Genau, da habe ich mich gefragt, ja, wenn man nochmal irgendwo anders ergänzen wollen würde, an einer anderen Stelle könnte man hier vielleicht ein bisschen knapper das behandeln. Genau, aber das ist auch vielleicht eine Geschmackssache. Also es ist auch nichts, wo ich sagen würde, da Riesenkritik oder hat mich riesig gestört. Ich habe mir nur in der, weil es ja unser Auftrag war, uns hier reflexiv vorzubereiten, war das so ein Punkt, dass man mit einer Geschichte beginnt und dann kommt tatsächlich auch die zweite. Ja, aber ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil ich auch ein bisschen nervös werde, wenn zweite Geschichten zu stark werden und die erste Geschichte, die wir auslegen sollen, nämlich die biblische Geschichte, zudecken. Das würde ich in dem Fall nochmal auch etwas anders sehen, weil es dieselbe Geschichte ist, die aus zwei Perspektiven erzählt wird. Und das ist etwas, was, wie ich finde, einen positiven Verfremdungseffekt mit sich bringt. Die Selbstverständlichkeit, ja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und er hat da gehangen und es war alles ganz furchtbar, die wird aufgebrochen durch diese etwas überraschende Einstiegsgeschichte. Vielleicht hätte man tatsächlich ein bisschen kürzer sein können, aber der Überraschungseffekt führt zur Geschichte hin und nicht von der Geschichte weg.
Ich finde es auch eine extrem spannende Frage. Gerade mir dabei auch überlegt, manchmal finde ich es auch gar nicht so einfach zu entscheiden, dann wie viel Raum gebe ich jetzt dieser zweiten Geschichte, weil sie sich für mich schon so bekannt anfühlt, wenn ich mich gerade darauf vorbereitet habe und ich schon irgendwie weiß, um was es geht so ein bisschen, dann bin ich immer an der Grenze zwischen, okay, bin ich jetzt schon langweilig oder bin ich eigentlich zu überfordernd, weil ich noch nicht genug Informationen irgendwie gestreut habe. Ist für mich auch immer wieder eine Frage, wie viel braucht's wirklich, damit die Geschichte funktioniert?
Ja, zu knapp, glaube ich, einsteigen, wenn man den Hintergrund, wenn man die Geschichte gar nicht kennt und das erste Mal gehört hat, ist vielleicht auch zu schnell. Man hätte vielleicht auch, ja, wenn man sich unsicher ist, wen fragen können, hey, kennst du die Geschichte schon? Darf ich dir kurz mal sagen, hey, wenn ich das in der Einleitung so und so über abzeichne, ob das reicht oder ob das zu wenig ist. Also vielleicht kann man das auch ein bisschen testen für sich, wenn man unsicher ist, wenn man selber sich schon so gut kennt, dass man das an Leuten ausprobiert vor dem Sonntag.
Super Idee. Ja, schön. Gut.
Und dann vielleicht noch als humoristische Ergänzung, ich habe mal ChatGPT gefragt, welche Kritik denn ChatGPT an dieser Predigt hätte. Und das war nicht so ertragreich, also nur um es gleich auf den Punkt zu bringen. Aber mir wurde genannt, die markinische Pointe mit dem Hauptmann bleibt unterbelichtet. Wobei, das sehe ich jetzt relativ entspannt, weil es ist eine verantwortete Einseitigkeit und in diesem dritten Segment wurde auf den Vorhang eingegangen und nicht auf den Hauptmann. Ich finde, da hat ChatGPT nicht recht.
Und ChatGPT müsste dann auch lernen, dass es nicht nur unmöglich ist, sondern auch nicht ratsam ist, zu versuchen, in einer Predigt alle Aspekte auszuleuchten. Das ist immer eine Überlastung der Zuhörenden.
Ich würde noch dazulegen, vielleicht sind deswegen relativ viele Predigten, die ganz von ChatGPT geschrieben wurden, recht mittelmäßig. es muss immer irgendwie alles dabei sein, habe ich das Gefühl. Ja. Also, wir programmieren da was und bis dahin, Sarah, gebe ich an dich weiter.
Es braucht also doch noch den Prediger, die Predigerin. Und es reicht nicht ChatGPT. Kommen wir zum Schluss. Vielleicht gibt es noch abschließende Worte, die Michael, du und Patrick ihr noch zur Predigt sagen möchtet. Es wurde schon viel gesagt, viel gewürdigt. Hier nochmal ein Hinweis, hört die Predigt doch gern nochmal nach, falls ihr das noch nicht getan habt. Eine sehr ermutigende Predigt. Aber ja, Michael, Patrick, gibt es noch was, was ihr hinzufügen wollt, was man sich auch vielleicht praktisch mitnehmen kann als Impuls daraus für seine eigenen Predigten?
So, ich finde, dass die Predigt sehr schön zeigt, wie es sich lohnt, exegetisch zu graben. Und auch wenn man das vielleicht schon sehr lange macht, doch nochmal immer neu hinzugucken, was ist jetzt das Besondere an diesem Bibeltext. Wir haben das in Grafstadt immer das Idion genannt, das Unverwechselbare, das, was der Bibel fehlen würde, wenn dieser Text nicht da stünde. Und das zeigt diese Predigt ganz wunderbar und ich kann auch nur einladen, sie unbedingt zu hören.
Ja, ich kann jetzt gar nicht so viel dazulegen, außer dass ich begeistert bin von der Predigt und sie sehr hörenswert ist und einfach ganz viele handwerkliche, tolle Spitzen hat. Also von der Gliederung zum Aufbau, zum Verweben der verschiedenen Perspektiven, Und was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass es ja auch rhetorisch ganz einzigartig ist. Also es hat ja die Art und Weise, wie hier da gesprochen wird, ist ja jetzt auch nicht überhastet, sondern passt zum Karfreitag und passt zum Durchschreiten dieser Dramaturgie. Und das ist echt in sich, also ist sehr gelungen.
Vielen Dank euch beiden.
Genau, damit sind wir schon am Ende. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt uns gewogen, abonniert gerne unsere Kanäle und schreibt uns auch wirklich gerne eure Rückmeldung per Mail. Wir sind allzeit bereit, auch eure Rückmeldungen einzubauen in unsere Folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.